Humorexpertin fragt Führung.
Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar.
Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Andreas Ronken, CEO von Ritter Sport. 2015 hat er dort die Geschäftsführung übernommen. Und natürlich frage ich ihn als erstes, was er von Humor, als Führungskraft von Humor im Business hält.
Ich beschäftige mich viel mit Führung, mit Leadership, wie viele Manager. Ich mache es aber wirklich auch mit Leidenschaft. Nur meine so persönliche Erfahrung mit Humor im Management ist, das ist super, wenn es richtig eingesetzt ist. Ja. Zum richtigen Zeitpunkt, also macht diese Lockerheit, bevor man Meetings anfängt oder wenn es auch mal, ich sage es mal, einfach so um die Stimmung locker zu machen, um die Leute einfach in dem Umfeld, dass sie performen können, dass sie sich vertraut fühlen. Ja, es schafft Vertrautheit und dass man auch so sein kann und dass es auch alles nicht so ernst ist, dass man auch, ich sag mal, vor allen Dingen sich nicht selber so ernst nimmt.
Ja.
Auf der anderen Seite der Witz an der falschen Stelle, ja, also auch im kulturellen Rahmen bedingt. Oder es gibt auch Organisationen, das könnte unsere Organisation auch so mal Sachen weglachen, die nicht zum Lachen sind. Also einfach so, man kann Probleme nicht lösen und dann wird man so zynisch, dass man dann immer wieder sagt, naja, es ist halt so bei uns oder sowas, ja, oder wie auch immer, ja. Also ich finde Humor total interessant, also weil es ist auf alle Fälle eine, ich sag mal, eine menschliche Seite, die auch irgendwo total herzlich ist und es gehört einfach ja natürlich auch dazu zu menschlich sein. Und wenn man Menschlichkeit in die Führung einbaut, glaube ich, hat sehr, sehr viele positive Aspekte. Man darf es halt nur nicht dann natürlich dann irgendwie sozusagen, es ist so wie viele Dinge, wie ein Werkzeugkasten. Ich kann halt mit der Bohrmaschine kann ich gut Löcher machen, aber Nagel in die Wand schlagen ist mit der Bohrmaschine schlecht.
Bisschen schwierig, ja. Können Sie sich an eine Kleinigkeit erinnern? Also letzte Besprechung, letzte Woche, letzten Tagen, letzten Wochen, irgendeine Kleinigkeit, wo Sie schmunzeln konnten oder wo Sie was gemacht haben?
Wir sind ja hier alle auf Du. Wir haben immer Situationskomik. Ja? Also wir nehmen uns wirklich, also ich selber auch nicht besonders, ich sag mal so ernst, wenn wir so im lockeren Umfeld unter uns sind. Wir tragen hier alle T-Shirts und das heißt also, wir haben sehr, sehr viele Dinge, die wo wir, ich sag mal, bevor wir ein Meeting starten, gibt es meistens irgendwie so die so kleine Sprüche oder auch solche Sachen wie, jetzt kommt gerade der Personalleiter, na, da hast du oben einen Abdruck an der Stirn, hast du wieder auf der Tastatur geschlafen oder sowas, ja. Das sind aber auch so Sachen, also mit ihm kann ich das machen, ja, weil wir ihn kennen, ja genau. Das ist immer diese Sache, auch diese Art von Vertrautheit, die da ist. Und er kommt auch aus dem, ich sag mal so, mit einem klassischen Schwaben kann man das nicht unbedingt machen. Ja? Aber mit anderen.
Sie sind ja auch kein klassischer Schwabe, oder? Soweit ich
gut. So sieht's aus, nein. Ich kann mich nicht als Schwabe bezeichnen.
Sie würden aber schon sagen, dass Sie Humor auch mit Absicht einsetzen. Also es gibt ja auch Führungskräfte, die sagen, es entsteht intuitiv. Das natürlich mag ich das gerne, aber ich mache das nicht mit Absicht.
Ich versuche wirklich so zu sein, wie ich auch im Privaten bin. Mhm. Ja? Also dass ich nicht zwei verschiedene Sachen. Also ich habe so die Philosophie, dass Menschen wirklich am besten, ich habe es ja auch mal rausgeschrieben, das ist auch wirklich meine tiefste Überzeugung, dass Menschen dann am besten funktionieren, wenn sie nicht, ich sag mal, Rollen spielen müssen. Dass man natürlich eine andere Rolle auf der Arbeit hat als vielleicht zu Hause, das ist klar. Aber wenn ich mich jetzt komplett, ich sag's mal, allein schon, ich muss mich anders anziehen, weil ich zur Arbeit gehe, ich muss dann irgendwo anders auftreten. Also ich bin meinetwegen sehr humorvoll, bin sehr kreativ in der Sprache und auf der Arbeit darf ich das aber nicht. Ne? Da muss ich dann nach Sprachfloskeln reden. Ja? Und da glaube ich, dass da ganz viele Gehirnkapazität weggeht und auch einfach ganz viele Demotivationen entsteht, weil es einfach immer schwierig ist, sozusagen im Kopf dann umzuschalten. Deswegen versuchen wir hier ein Umfeld zu erzeugen, wo die Leute das Vertrautheit haben, dass sie als Mensch respektiert werden. Und dass wir das auch so ein bisschen sozusagen, dieser Humor hat ja aus meiner Sicht auch etwas, so ein Element, das ist hierarchielos, ja, wenn man das richtig macht.
Ja.
Ja, um dann einfach auch zu signalisieren, also
ja,
wir haben jetzt hier vielleicht eine Meeting, im Endeffekt entscheidet vielleicht auch nachher irgendein anderer nach irgendwelchen Kriterien, aber trotzdem jetzt starten, wir sind, ich sage es mal, als Menschen erstmal immer alle gleich. Wir müssen vielleicht dann gleich nachher irgendwo in irgendwelche Entscheidungsrollen schlüpfen im schlimmsten Fall oder im guten Fall. Das macht ein bisschen Gleichheit, ja.
Es verbindet, ja. Also für mich hat es zwei Funktionen. Es kann verbinden, aber es kann auch distanzieren.
Absolut.
Jetzt jemand zu Ihnen sagt, Sie sind doof und Sie sagen, da haben wir ja schon was gemeinsam, dann ist es natürlich auch erstmal ein Statuskampf, den kann ich auch humorvoll kämpfen. Also für mich, das sind so die zwei
gibt zwei große Funktionen. Ja. Sie haben seit knapp 10 Jahren, sehr, deswegen bin ich ja überhaupt auf Sie gekommen, weil ich auch ein großer Fan von Ihrem Marketing bin, eine schöne Leichtigkeit von in Ihrem Marketing, also von der Marzipanik angefangen zu, es wird erst wirklich bitter, wird es erst, wenn die letzte Tafel aufgegessen ist, ne? Oder die Curry, das Curry-Arrangement von den Mini-Tafeln. Würden Sie sagen, dass sagen ein Teil Ihres Vertriebserfolges auch durch das humorvolle Marketing kommt?
Die Marke hat das eigentlich jetzt schon in sich. Das ist, wenn Sie das weiter zurückverfolgen, in den 70er Jahren war das schon so. Da ist zum Beispiel, wo die 70er Jahre, meine die Jahre, wo alles bunt geworden ist, da war die Werbung schon so. Eine alte Frau, gibt es Werbefilme, die malt sich dann selber die dunklen Stühle, diese Biedermeier-Stühle dann selber auf einmal orange oder gelb. Also ja, diese Marke hat dieses Augenzwinkern. Mhm. Ja, also das kommt an die Marke ist ja sehr erfolgreich groß geworden in den 70ern. Mhm. Ja, da wurde dann von der schwäbischen Marke zur nationalen Marke. Mhm. Und da wurde auch der Weg genommen, dass man jeder Sorte eine Farbe gegeben hat. Das hat natürlich genau den Zeittrend. 70er Jahre waren bunt, früher war alles braun, jede Schokolade war braun von Sprengel und dann stand nur irgendwie drauf Traubennuss und Marzipan oder irgendwie Sorte. Und Rittersport hat dann einen wesentlichen Baustein der Marke gesagt, jede Farbe hat eine Sorte, dadurch gibt es Orientierung im Regal, aber es hat natürlich auch in den 70ern war das einfach fröhlich, das war halt Lebensfreude. Und dann hat natürlich dazu auch dieser humorvolle Auftritt, nimm dich nicht zu ernst, und gerade passt natürlich auch zur Schokolade, also Schokolade ist jetzt nicht ein ernstes Lebensmittel, wie meinetwegen eine Vitamintablette,
Oder ein Brot oder eine Butter.
Mhm. Ja, genau, oder Brot oder Butter, sondern es ist schon einfach so ein Stück Lebensfreude.
Genussmittel, ja.
Bewusst genießen, Genussmittel. Und da passt auch, das heißt, es ist an der Marke relativ stark verbunden. Dieses Augenzwinkern ist auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, auf der anderen Seite, und das ist auch so unser Thema für die Zukunft, diese Seriosität. Wir machen extrem viel auf Nachhaltigkeit, was wir sehr schwer bisher rüberbekommen haben. Mhm. Da müssen wir noch kreativer werden, was wir alles machen. Wir haben eigene Farmen, sind schon ewig lange zertifiziert, keiner weiß es, wir machen 1000 andere Sachen.
Ein bisschen weniger, ja.
Richtig, deswegen wird doch keiner mehr über Nachhaltigkeit an sich mehr reden. Es wird mehr darüber gehen, über was treibt uns an, über den Purpose auf Neudeutsch, ja. Und dass man halt sagt, also unser Purpose ist, wir wollen richtig gute Schokolade machen. Dann kann man anders auch reden. Das heißt, dass man sagt, was heißt denn gute Schokolade? Natürlich musst du gut schmecken, und dann kann man auch in dem Kontext sprechen, dann kann man auch Geschichten erzählen. Ich glaube, was man braucht, wenn man jetzt im Marketing ist, man muss immer Geschichten erzählen. Und natürlich sollen die bei der Nachhaltigkeit wahr sein, aber keiner möchte keine Sachbuchgeschichte, ja. Also wir sind zertifiziert von da nach da. Das ist ja irgendwie, man möchte eine Geschichte, warum hat man das gemacht, was passiert da, wie ist das mal entstanden, warum hat die Familie das gemacht oder wer wird das unterstützt und solche Dinge. Da muss irgendwie dieses Erzählstärker, das ist das, was wir natürlich versuchen auch dann umzusetzen, aber das ist jetzt sozusagen der aktuelle Weg.
Mhm. Also ich beobachte Ihr Marketing ja auch schon eine Weile, neben dem, dass sie da humorvoller geworden sind oder auch mehr ganz viel mit den Fans interagieren, ne? Oder wir verschönern jeden Bahnhof Stuttgart 24. Ich glaube, das ist das erste Lustige, was ich überhaupt über Stuttgart 21 gesehen habe, ja, dass sie auch so spezifisch in den Städten individueller werben. Aber neben dem haben sie ja auch sehr logische Entscheidungen getroffen, also gegen Fernsehwerbung und für große Plakatierung auf Bahnhöfen. Also auch viele Schritte, die glaube ich, sehr klug sind und die jetzt nicht alle humorvoll sind, sondern was ich immer beeindruckend finde oder was ich in Vorträgen sehr oft sage, wenn ich ein Beispiel von ihrer Werbung benutze, ist, dass sie halt gut auch mit den Großen gegen die Großen anstinken können. Also einfach, weil sie eine gestützte und ungestützte Markenbekanntheit haben. Die muss man ihnen erstmal als Mittelständler nachmachen oder die wünschen sich die großen Konzerne ja auch. Da können sie gut mitstinken.
Ja, gut, aber das ist Ursache und Prinzip. Also wenn man, wir haben natürlich deutlich weniger, ich sage jetzt mal, Werbemittel zur Verfügung, monetär als die Top-Konzerne. Unser größter Mitbewerber ist Mondelez, also mit Milka. Mhm. Und dann geht das nur, indem man irgendwo polarisiert und man sich natürlich auch Plätze aussucht. Dadurch ist auch der Bahnhof entstanden, die man belegen kann. Mhm. Also in der TV-Werbung mit 30 Millionen oder so geht man total unter. Da weiß man gar nicht. Die Leute zappen da weg. Wenn ich natürlich, 200 Millionen habe, so Geiz ist geil, ja, dann ist das zwar vielleicht doof, aber die Leute haben das nachher dann einfach, ob sie es wollen oder nicht, haben die
es gesehen.
Ja. Mhm. Und deswegen, wenn man halt kleiner ist, dann muss man sich genau überlegen, wo man das gezielt einsetzt. Also diese Gießkannenprinzip bei Werbung funktioniert gar nicht. Mhm. Ja, und deswegen dann lieber dann einen Bahnhof, Leute, wenn sie reisen, dann sehen sie Rittersport, dann auch diese Limited Edition, die Sie angesprochen haben, die zielen wirklich darauf hin. Die Leute haben das selber gemacht, ja. Die Leute hatten mal Spaß dran, weil auf der einen Seite wir machen sehr, sehr viele Sorten und dann haben die Leute gesagt, naja, wo Rittersport macht ja alles, was es irgendwie so gibt. Und macht auch, was weiß ich, irgendwie eine Leberwurst-Edition oder was weiß ich was, ja. Und haben sich dann selber angefangen, die am Computer so virtuell zusammenzubasteln.
Die Fake-Marken. Ja,
gab es ja, noch Sachen, die uns nicht gefallen hat. Dann, genau. Dann gibt es auch solche Sachen wie Vollnuss mit dem Hitler-Face und solche Sachen.
Nazi-Panik. Braune Nuss. Beeindruckend finde ich erstmal, dass sie das prinzipiell nicht verboten haben. Also sie hätten sie ja auch von Anfang an sagen können, ihr dürft es nicht, ja, es ist erstmal ihr Markenschutz. Aber ich fand das auch total clever, dass sie quasi Rollmops Aspirin, ja, und was ist ja noch Met oder sowas, was es auch noch gab, dass sie es trotzdem erstmal laufen lassen und natürlich nur ab einem gewissen Punkt sagen, das verbieten wir, ja.
Man kann gar nichts verbieten. Also ich sag mal, wir haben auch uns entschlossen, dass ich sag mal, ist auch eine Anmaßung, Leuten was zu verbieten. Man kann sich von was distanzieren. Ja. Und wir haben ja dann auch einen Editor gemacht. Das heißt, wir haben das dann ja sozusagen den Leuten einfacher gemacht. Wir haben den Leuten Editoren zur Verfügung gestellt, die auf dem Netz sind, dass sie das ganz, ganz einfach machen können. Weil es war ja am Anfang nicht so einfach. Da muss man ja schon ein bisschen geschickt sein, so in der Bildverarbeitung, um sich sowas zu basteln. Mhm. Und dann haben wir das so gemacht, dass das im Prinzip jeder in 10 Minuten machen kann. Daraus sind dann diese virtuellen Sorten entstanden und daraus ist dann nachher auch entstanden, das Einhorn ist dann nachher daraus entstanden, dass man auch sagt, ey, wir könnten doch einfach mal, wir arbeiten viel mit unseren Fans, mit den Fans arbeiten und sagen, dann lass uns doch mal eine virtuelle mal wirklich in real machen. Und lass uns das wählen. Und ich glaube, also das ist auch eins, was Rittersport, was wir viel machen, wir sind ja quasi eine Dialogmarke. Vorher hat man immer mit dieser anonymen Kunden gesprochen, der es dann irgendwo in der Marktforschung gegeben hat, der dann repräsentativ aus den 5 Städten zusammengesucht wurde. Das hat ja auch nie funktioniert. Und diesen direkten Austausch mit Endverbrauchern im Fast-Moving-Consumer-Goods, dann gibt es erst mit Social Media. Mhm. Autos, oder die hatten vorher schon immer die Möglichkeit, wenn einer für 70.000 Euro ein Auto kauft, dann hat er auch, aber bei Schokolade geht das erst mit Social Media. Und dann ist es natürlich auch, deswegen ist auch Social Media so wichtig, weil Social Media ist natürlich ein Dialog.
Ja.
Ist nicht eine One-Way. Ja. Eine Werbung ist so, ich mache eine TV-Werbung, auch ein Plakat, das ist ja keine Kommunikation und kein Dialog, das ist ein Monolog.
Aber das finde ich wirklich beeindruckend. Also ich finde, das macht Rittersport wirklich, das machen sie wirklich fantastisch, ja. Viel, viel Dialog und viel Response. Also auch diese Votings, welche, was die Frankfurter am schönsten finden oder dass die Menschen für ihre Städte und für ihre Plakate quasi sich wählen können. Ich finde, das ist wirklich ein großartiger Dialog, den sie da machen. Und stärkt auf jeden Fall auch
toller Markenstärk. Es wirkt auf manchen Kanälen, manchen auch nicht. Es ist immer unterschiedlich, ja.
Wie behalten Sie sich bei aller Ausdauer oder bei allem Marathon auch Ihre Leichtigkeit, Ihren Humor, den Schalk im Nacken?
Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Grundeinstellung, sich selber auch nicht immer so wichtig zu nehmen. Mhm. Also wir machen Schokolade, das ist ein Genussmittel, also wir bauen Gott sei Dank keine Panzer. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Lebenseinstellung. Das Leben, ich sage jetzt mal, da gehört einfach Lebensfreude dazu, da gehört auch das Humoristische, mit Menschen auch zusammen lachen können, also zusammen gemeinsam lachen. Wenn ich das nur zu Hause könnte oder wenn mich meine Freunde mal besuchen und nicht auf der Arbeit, dann würde mir sehr, sehr viel fehlen. Und den Menschen würde auch was fehlen. Ich habe viel Vereinssport gemacht, viel Fußball gespielt, viel Volleyball, Badminton. Ich habe alle möglichen Sportarten in meinem Leben gemacht. Und da hat man eigentlich immer in Teams und im Sport lernt man das auch, dass man die höchste Performance hat, wenn die gewisse Leichtigkeit ist. Also wenn man sofort anfängt zu verkrampfen, ich habe auch Leistungssport gemacht, Verkrampfung geht gar nichts mehr. Da muss man sich sofort wieder locker machen, man muss wieder im Flow sein. Dann kommt auch wieder Leistung. Und das ist beim Arbeitsleben genauso. Wenn ich Angst habe, wenn ich verkrampfe, und deswegen ist auch dieses, in Meetings, wenn die auch mal so ein bisschen so eingefahren sind, dann machen wir auch, komm, lass mal kurz Pause machen, mal Kaffeeautomaten, mal irgendwie einen Witz erzählen oder einfach mal was erzählen, was war jetzt gerade, um einfach mal sozusagen dieses Eingefahrene zu unterbrechen und wieder mal in eine andere Art von Flow zu kommen.
Und das braucht, nochmal aufs Marketing zurückzukommen, um da sozusagen auch immer auf Leichtigkeit und geistreiche neue Ideen zu kommen, braucht man diese Schleife ja auch immer wieder, dass man überhaupt auf gute Ideen
kreativer
kommt.
Kreativer Prozess. Ja. Ist ein kreativer Prozess und ist auch so ein Prozess, in dem man auch sich auch wieder wirklich gut erden muss, wenn das ist auch immer so die Gefahr, dass man sich viel zu sehr so intellektualisiert und abhebt, dass dann irgendwie, sag mal, sich da irgendwas zurecht schustert, was halt wenig Bodenhaftung hat.
Das wäre auch meine letzte Frage. So, Sie sagten auch in einem Interview, Ihre Produktion arbeitet streng nach einem Lean-Prinzip. Sie legen sich nicht viel auf Halde, sondern ganz schmal immer auftragsbezogen zu arbeiten. Sie haben es jetzt schon ein bisschen beantwortet. Wie schaffen Sie immer wieder auch Spielräume fürs Durchatmen und für die Kreativität bei aller Effektivität, die man in so einer Lean-Produktion ja auch schaffen muss.
Ja, und ich sag mal so, auch Lean, glaube ich, richtig versteht, ist das auch eher genauso wie zu Hause. Wenn ich den Schrank aufgeräumt habe, dann habe ich mehr Zeit, Kaffee zu kochen oder mir auch schöne Sachen zu machen, wenn ich jedes Mal suchen muss, wo meine Sachen sind. Ja, Lean ist auch eher aus meiner Sicht ein Kreativitäts-, jetzt auch in der Produktion, eher ein Kreativitätsförderer, weil er fördert, wie kann ich jetzt noch geschickter und so weiter. Und ich habe dadurch mehr Zeit und weniger Aufwand. Mhm. Für Sachen, vor allen Dingen für Suchen. Also Lean geht sehr, sehr oft in Produktionen, in einfachen Bereichen geht es um Suchen. Es geht das gleiche in einem Büro auch. Wenn ich in meinem Laptop, wenn alles, ich meine, Laptop ist jetzt auch nicht besonders gut aufgeräumt, aber wenn ich immer nur Dateien suche, das macht nicht viel Spaß. Mhm. Wenn ich natürlich einmal mir ein System kreativ erarbeitet habe, was ich verstehe, dann habe ich mehr Zeit, kreativ zu arbeiten und bin ich die halbe Zeit damit beschäftigt, oh, wo habe ich die E-Mail, wo ist das? Für viele ist immer so, dass auch so ein Widerspruch, Lean, so nach dem Motto, das ist jetzt so ganz harte Arbeit und das ist es aus meiner Sicht. Ich habe ganz viel Lean gemacht und bin da ganz viel unterwegs gewesen von den Anfängen an 1993. Das ist eher etwas, was gerade die Kreativität fördert, was Spaß und Freude auch gerade fördert. Und gerade das ganz viel Teamarbeit. Da braucht man gerade in den Workshops braucht man noch viel mehr Humor und Freude und vor allen Dingen werden Erfolge, sichtbare Erfolge sehr, sehr schnell erzielt im Bereich Lean. Nicht nur in der Produktion, auch in der Verwaltung und das gibt dann immer zusätzliche Energie. Ich kann am besten denken auf dem Fahrrad oder im Laufen, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und habe einen Termin und sage, Kreativitätstermin mit mir selber, also da kommt meistens wenig raus. Mhm. Und Laufen oder Fahrradfahren ist am besten, Laufen ist das Allerbeste. Weil dann ist das Gehirn gut durchblutet. Ich nehme dann die Aufgabenstellung, Probleme mit und Laufen ist auch nicht so spannend. Und spätestens dann, wenn ich dann eine halbe Stunde gelaufen bin, dann wird mir langweilig. Und dann kann ich die Probleme im Kopf oder die Aufgabenstellung, wenn man so nehmen will, die Herausforderungen, wenn man es positiv formulieren will, dann kann man die dann angehen. So findet ja jeder so seinen Weg. Ja, ja. Also. Und ich glaube, wichtig ist, dass man immer daran denkt, der eigene Weg muss nicht der richtige sein. Es gibt ganz viele Wege, die nach Rom führen und auch sich nicht selber so zu wichtig nehmen. Das ist, glaube ich, eine gute Führungskompetenz. Also es gibt viele Führungskräfte, die nehmen sich viel, viel zu wichtig. Ja. Die nehmen das auch alles viel zu ernst. Auch, dass sie denken, sie müssen immer alles perfekt machen. Mhm. Sie dürfen keine Fehler zeigen. Und das sind im Prinzip natürlich, wenn man irgendwann mal erfahrener wird, dann geht man damit auch immer gelassener um und dann wird man auch authentischer.
Ja. Super.
Ja, ich glaube, vielleicht das Letzte noch, also Humor. Ich sag mal, ich habe im Nachhinein auch öfters mal, es kommt ja immer, wenn man natürlich, also ich sag mal, Witze auf Kosten von anderen macht oder so diese Karlauer-Sprüche, die ja manchmal auch in vielen Unternehmen so da sind, ja. Also da lachen zwar 5 Leute drüber, 2 nicht oder so, ja. Das ist ja auch, das ist so diese andere Seite, ja. Also Humor immer dann, wenn es im Prinzip menschlich ist, würdevoll ist, nicht differenzierend. Gerade jetzt, wir haben die Diskussion natürlich immer mehr, hier irgendwelche Randgruppen da Witzchen zu machen, ist ja immer noch nicht bei allen draußen. Und also das sind auch so die Dinge, die glaube ich, also wirklich versuchen, so diese, gar nicht so mehr in diese Witze gehen, sondern mehr in diese Leichtigkeit, den Alltag einfach leicht zu nehmen, humorvoller zu nehmen. Ja. Das mal darüber lachen zu können, dass die Kaffeekasse jetzt gerade umgekippt ist oder dass da wieder mal die Kaffeemaschine kaputt ist oder dass man, ich glaube, dass solche Dinge da machen das einfach so. Ich habe auch schon, ich bin ein sehr spontaner Mensch, kann auch mal richtig Dinge raushauen, ja, aber das überlege ich mir manchmal auch, also weil...
Sie gingen an einem Sales Manager vorbei und sie mussten, glaube ich, niesen und der Sales Manager sagte Gesundheit und sie sagten, ach, nicht so schlimm, ist eine Sales-Manager-Allergie. Da musste ich natürlich gleich
sagen. Key-Account-Allergie.
Key-Account-Allergie, genau. Und ich unterscheide für die Führungskräfte aber auch immer zwischen sozialem und aggressivem Humor. Also mir ist auch ganz wichtig, dass sie unterscheiden. Es gibt Humor, der ist einfach nur lustig. Von jemand fragt mich, ist dein Haus kindersicher? Und ich sage, nein, eins hat es doch eingeschafft. Also ich mache einfach was eine Überraschung ist. Oder jemand fällt was runter und ich sage, die Tasse war eh hässlich, super. Also so Missgeschicke umdeuten können, ohne dass ich sage, in deinem Alter kann man auch das Wasser nicht mehr so gut halten. Also ohne, dass ich jemanden beschäme. Und deswegen lohnt sich für mich eben der genauere Blick. Und das möchte ich gerne so praktisch wie möglich in dem Buch auch zu fassen kriegen, dass die Führungskräfte unterscheiden. Es gibt Humor, der schafft Nähe, der ist menschlich, der schafft Leichtigkeit. Ja. Und es gibt immer Humor, der verdeckt Probleme, der geht drüber, der ignoriert Probleme oder der beleidigt jemanden so. Wenn ich ihn nicht kenne, kann ich das nicht machen. Mit jemandem, den sie gut kennen, können sie das eben machen. Dann ist die Vertrautheit in der Beziehung eben doch nochmal eine Grundlage, ob ich Humor machen kann oder nicht.
Ja, absolut. Ja. Ja, hört sich spannend an, finde ich super. Ich würde das Buch mal lesen.
Ja, ja gerne. Im Herbst, jetzt beim Springer. Ja,
na,
ich schicke Ihnen auf jeden Fall ein Exemplar. Und Sie sind ja mit drin, auf jeden Fall.
Perfekt. Also,
tausend Dank für Ihre Zeit. Gutes
Dank,
Schaffen.
Ne? Danke.
Ja, schönen Tag. Ciao. Tschüss.
Humorexpertin fragt Führung.
Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar.
Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.